Beten wir miteinander. Vater im Himmel, wir wollen gern zu dir jubeln. Und wir bitten dich, dass du jetzt diese Kluft überwindest zwischen unserer Angst, unserer Unzufriedenheit, unseren Problemen, unserem Zorn, unserer Schuld und deinem Jubel. Herr, sende deinen Geist und arbeite du jetzt in unserem Herz durch dein Wort. Amen. Amen. Guten Morgen. Jubeln wir zum Herrn. Lassen wir unseren Jubel so wie bunte Luftballons aufsteigen zum Thron Gottes. Wir Menschen sind natürliche Jubler und Jublerinnen. Also schaut es mir sehr skeptisch an, aber ich bin mir ganz sicher, dass es so ist. Immer noch nicht überzeugt, na, das wird schon noch, glaube ich. Also heute ist ja Muttertag, vielleicht haben viele Menschen jubeln über ihre Mutter an diesem Tag. Aber wann hast du das letzte Mal gejubelt, so richtig gejubelt? Also bei uns war das heute in der Früh, da sind wir hergefahren und haben gesehen, so 100 Meter vor uns ist ein Auto durch eine gigantische Lacke durchgefahren. Und es war weit und breit kein anderer Mensch, also es ist nichts Schlimmes passiert und wir sind da mit Karacho auch durch und das Wasser ist so aufgespritzt neben uns und im Auto war Jubel. Aber wenn du zum Beispiel, wenn in der Champions League ein Traumtor fällt, dann jubeln, ja, eher oft die Männer. Wenn deine beste Freundin dir erzählt, dass sie sich verlobt hat, dann jubeln andere. Oder wenn ein Kind es schafft, die Kerzen alle auszublasen auf dem Geburtstagskuchen, dann jubeln wir. Oder wenn sie es schaffen, das Tablett am Muttertag aufzutragen, ohne dass alles auf der Stiege liegt, dann jubeln wir auch innerlich. Und es ist gut und richtig zu jubeln. Wir jubeln, es liegt in unserer Natur. Gott hat uns zu Jublerinnen und Jublern geschaffen. Und am allermeisten hat er uns geschaffen dazu, dass wir über ihn jubeln. Dass wir über ihn jubeln. Er ist besser und schöner und wunderbarer und ehrfurchterregender als jedes Fußballspiel, als jeder Verlobter, als jeder Geburtstagskuchen. Jubeln wir zum Herrn. Dazu sind wir geschaffen. Aber wie genau, schauen wir uns eben gemeinsam dieses erste Lied an, das uns in der Bibel überliefert wird. Timo hat es uns schon vorgelesen in 2. Mose Kapitel 15, Exodus 15. Und ich werde ein bisschen eine andere Übersetzung verwenden, aber die Hauptsache steht in allen Übersetzungen, dass Gott großartig ist und wir zu ihm jubeln. Schauen wir uns dieses erste Lied an, Exodus 15, da hat Gott gerade die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt, in seine Liebe hinein befreit. Er hat sie für immer befreit, ihre Feinde sind im Meer ertrunken, es ist vorbei, sie sind wirklich frei. Und da brechen sie jetzt in Jubelgesänge aus. Versuchen wir jetzt dieses Lied mal zuerst zu verstehen. Die Verse 1 bis 18 ist dieses erste Lied eben in der Bibel, das uns überliefert wird. Das ist voller Poesie. Aber Vers 19 fasst eben das zusammen, was da konkret passiert ist. Denn als die Pferde des Pharao mit seinen Wagen und mit seinen Reitern ins Meer gezogen waren, hat der Herr, Jahwe, die Wasser des Meeres über sie zurückkehren lassen. Aber die Söhne Israels sind auf trockenem Land mitten durchs Meer gegangen. Das ist konkret passiert, aber das Lied drückt es ganz anders aus. Oder schau dir Vers 5 an. Die Fluten bedeckten sie, sie fuhren in die Tiefe wie ein Stein. Was jetzt? Flut, sind sie jetzt überschwemmt worden oder sind sie abgesunken? Was? Beides kann ja nicht sein. Oder schau dir Vers 12 an. Du strecktest aus deine Rechte, deinen rechten Arm, deine rechte Hand, die Erde verschlang sie. Das stimmt doch nicht, oder? Die Erde hat sie nicht verschluckt, sie sind ertrunken. Wie soll man das verstehen? Wir versuchen hier in dieser Gemeinde die Bibel so zu verstehen, wie sie gemeint ist. Und ein riesiger Teil der Bibel ist eben in solchen poetischen Bildern, in Sprachbildern, in poetischer Sprache geschrieben. Voller schöner Worte, voller starker Bilder. Und das, sowas geht uns tief unter die Haut, das reißt uns so richtig mit hinein. Das reißt uns anders mit als ein nüchternes Referat. Gott will nicht einfach informieren, er will begeistern. Und deswegen hat Gott da jetzt plötzlich starke Arme und zärtliche Hände und eine Nase und eine Wohnung und er ist ein Mann. Und das ist, steht wörtlich in Vers 3 drinnen, jetzt in deiner Übersetzung vielleicht nicht. Aber das stimmt doch irgendwie alles nicht wirklich, oder? Aber es stimmt alles, weil es eben Wahrheit in Bildern ausdrückt. Gott ist wirklich stark und zärtlich und er wirkt durch seinen Geist und er begegnet Menschen an einem Ort als Person. Das klingt aber langweilig, wenn ich das so sage. Das reißt uns nicht so mit. Diese Sprachbilder reißen uns mehr mit. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, woher weiß ich dann, was noch echt ist und was nur unter Anführungszeichen ein Sprachbild ist? Es steht meistens im Bibeltext selbst. Schau hin, Vers 1. Damals sangen Mose und die Söhne Israel dem Herrn dieses Lied. Das ist ein Lied, das die da singen. Lieder sind meistens in poetischer Sprache verfasst. Und dann, was da folgt, ist auch nicht als Erzählung geschrieben, sondern es ist wie ein Gedicht geschrieben. Und jetzt genießen wir dieses Gedicht. Wir schauen es uns jetzt genauer an. In diesem Lied bejubeln die Israeliten den Herrn für seinen Sieg über die Feinde und für seine Regierung über sein Volk, weil er sie gerettet hat und sie sein Volk sind. Und ich habe da drei Teile gesehen. Der erste Teil handelt davon, warum ich, so sagen sie es da, dem Herrn zujuble. Und da kommen noch die Worte ich und mein vor in diesem Lied. Am Anfang kommt es noch vor. Und es wird in diesem ersten Teil über Gott gejubelt, nicht zu Gott gejubelt. Mose und jeder Israelit, die jubeln so: Ich singe dem Herrn, weil er den Pharao ins Meer warf, weil er meine Rettung ist und weil er mein Gott ist. Ich lese mal diese Verse vor in meiner Übersetzung, die heißt Elberfelder Übersetzung. Singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Pferd und Wagen warf er ins Meer. Meine Stärke und mein Loblied ist Ja. Die Kurzform von Personen, vom Eigennamen Gottes. Denn er ist mir zur Rettung geworden. Er ist mein Gott und ich will ihn preisen. Der Gott meines Vaters und ich will ihn erheben. Der Herr ist ein Kriegsheld. Jahwe ist sein Name. Die Wagen des Pharaos und seine Streitmacht warf er ins Meer. Die Auslese seiner Wagenkämpfer versank im Schilfmeer. Die Fluten bedeckten sie, sie fuhren in die Tiefen wie ein Stein. So jubeln sie da über den Herrn. Sie sagen, ich will dem Herrn zujubeln, diesem Herrn, der ist ein Kriegsheld, Vers 3. Er hat den Pharao, seine Wagen, seine Pferde, seine ganze Streitmacht ins Meer geworfen, im Meer untergehen lassen wie ein Stein, Vers 5. Der Stein ist weg. Ein Stein versinkt und kommt nicht wieder rauf. Es ist vorbei. Gott hat sie damit befreit. Es steht in Vers 2 am Anfang, dass er ihre Rettung, zur ihrer Rettung geworden ist. Gott ist ihr Gott. Das steht auch in Vers 2. Er ist mein Gott. Und so wie er selber das gesagt hat, so hat er sich ja Mose vorgestellt am brennenden Dornbusch in Kapitel 3, Vers 16, er ist auch der Gott ihrer Väter. Und das sind alles die Gründe, warum sie jubeln. Deswegen sagen sie sich zu sich selbst, ich will jubeln, singen will ich, Vers 1. Vers 2, ich will ihn preisen, ich will ihn erheben. Und es ist super, diese Aufforderung an sich selbst. Das könntest du auch machen jetzt. Du kannst zwei Sachen gleichzeitig machen. Du kannst dich auf den Bibeltext und die Predigt konzentrieren und gleichzeitig dem Herrn zujubeln. dafür, wie er ist. Du könntest auch zu dir selber sagen, lobe den Herrn, Christian Benzel, wenn du Christian Benzel heißt. Sonst musst du deinen eigenen Namen zu dir selber sagen. Sag's mal selbst zu dir. Die Israeliten, die sprudeln da vor Freude und Dankbarkeit und Erlösung, und Gott ist der Grund. Er hat den Pharao besiegt, er hat sie gerettet und er ist ihr Gott. Und ab jetzt wird nicht mehr über Gott gejubelt, sondern jetzt wird zu Gott gejubelt. Sie jubeln jetzt Gott zu. Ab hier steht das Wort du. Und in diesem zweiten Teil, den ich da gesehen habe, kommt das Wort Feind zweimal vor und dreimal wird seine rechte Hand erwähnt. Sie jubeln da im zweiten Teil in den Versen 6 bis 12, wie du den Feind besiegst. Wow, wie du den Feind besiegst, jubeln sie. Ich lese mal vor auf Vers 6. Deine Rechte, o Herr, ist herrlich in Kraft. Deine Rechte, o Herr, zerschmettert den Feind. Und in der Fülle deiner Hoheit wirfst du nieder, die sich gegen dich erheben. Du lässt los deine Zornesglut, sie verzehrt sie wie Strohstoppeln. Beim Schnauben deiner Nase türmten sich die Wasser, die Strömungen standen wie ein Damm, die Fluten gerannen im Herzen des Meeres. Es sprach der Feind, ich jage nach, ich hole ein, verteile Beute, es sättigt sich an ihnen meine Gier, ich zücke mein Schwert, meine Hand tilgt sie aus. Du bliesest mit deinem Atem. Das Meer bedeckte sie, sie versanken wie Blei in gewaltigen Wassern. Wer ist dir gleich? Unter den Göttern, o Herr, wer ist dir gleich? Herrlich an Heiligkeit, furchtbar an Ruhmestaten, wundertuend. Du streckst deine Rechte, die Erde verschlang sie. Wow, wie du den Feind besiegst. Mit deiner starken Rechten besiegst du sie. Wie du den Feind ruinierst und verglühst. Wie dein Atem den Weg im Wasser macht. Du bist so unvergleichlich. So jubeln sie da im zweiten Teil. Gott ist stärker als jeder Feind. Diese Verse 6 und 7, die klingen sehr allgemein, oder? Er schnaubt und schon stehen Mauern aus Wasser da. Und dann ein Hauch und die Feinde sind weg. Mehr braucht Gott nicht. Er ist so unvergleichlich. Und das macht er genau in dem Moment, wo der Feind so siegessicher ist, oder? Vers 9 nochmal. Es sprach der Feind. Ich jage nach. Ich hole ein. Verteile Beute. Es sättige sich an ihnen meine Gier. Ich zücke mein Schwert. Meine Hand tilgt sie aus. Der Feind ist wirklich sehr, sehr böse. Und das sieht man schon, was der davor hat. Der Feind ist sehr, sehr böse. Ägypten hat 400 Jahre lang Zeit gehabt, den Herrn kennenzulernen, ihn lieben zu lernen. Da sind die Israeliten mitten unter ihnen gewesen, haben dort gelebt, für den Herrn gelebt, an ihn geglaubt. Ägypten hat 400 Jahre lang Zeit gehabt. Und dann hat Ägypten eine Chance nach der anderen gekriegt, wo Gott gesagt hat, lass mein Volk ziehen. Haben sie eine Chance nach der anderen gekriegt. Aber sie sind so böse. Sie sind so böse und jetzt will Ägypten sie einfach nur mehr vernichten. Einfach nur mehr ausradieren. Aber schau, was da passiert ist. Der Feind wollte seine Gier an den Israeliten sättigen, aber Vers 12, die Erde verschlang sie. Die Erde hat sie runtergeschluckt. Nicht sie haben die Israeliten schlucken können, sondern sie sind selbst verschluckt worden. Sie gehen unter wie Blei, Vers 10. Und die kommen nie wieder rauf. Die sind für immer weg. Gott ist gerecht, dass er das so macht. Die Gefahr ist endlich vorbei. Die Israeliten sind unendlich erlöst und erleichtert. Gott ist so unvergleichlich. Er ist stärker als alle seine bösen Feinde. Er ist heilig, er tut Wunder und er ist sehr zu loben. Da steht in Vers 11, dass er furchtbar ist an Ruhmestaten. Furchtbar an Ruhmestaten, da steckt das Wort drinnen, das auch in unserem Wort Halleluja drin steckt, also loben, sowas in die Richtung, loben, preisen. diese Ruhmestaten. Das sind Taten, die seinen Ruhm wecken. Die wecken aber in uns, das sind furchtbare Taten. Die wecken in uns Ehrfurcht. Das ist so ungefähr wie ein gigantischer Wasserfall, wie ein Erdbeben. Kennt ihr das? Bei uns ist das manchmal, in der Nähe von uns gibt es ja einen gigantischen Wasserfall, den kann man an- und ausschalten. Das ist dieses, seid ihr alle auch abgelenkt? Ich warte kurz. Super, danke. Ich wollte euch gerade vom Staudamm in Machtrenk erzählen. Ich kann das manchmal anschalten und da gibt es jetzt wieder diesen Fußgängerweg, wo man da vorbeigeht. Und das ist echt, wenn man da drunter steht, wenn sie gerade oben aufmachen und das runterstürzt, boah, das ist Ehrfurcht gebietend. Und so ist Gott, so sind seine Taten, seine furchtbaren Ruhmestaten. Die sind wie ein gigantischer Wasserfall, wie ein Vulkan, wie ein Erdbeben. Wir staunen und wir fürchten uns ein bisschen. Wir sagen, boah, schau dir das an. Gott ist unvergleichlich, er ist furchtbaren Ruhmestaten. Er besiegt den Feind. Wow, wie du den Feind besiegst. Darüber jubeln die Israeliten. Aber es geht da weiter. Es geht weiter. Der Feind ist weg und jetzt schauen sie in die Zukunft. Wir schauen in die Zukunft. Im dritten Teil des Liedes geht es um den weiteren Weg. Da wird zweimal die Wohnung Gottes erwähnt und dreimal spricht dieses Lied dann von seinem Volk. Im dritten Teil jubeln sie, wie du dein Volk regierst. Gigantisch, wie du dein Volk regierst. Du führst dein erlöstes Volk in Gnade und du pflanzt es in deiner Wohnung ein. Die anderen Völker, die erzittern und erstarren, wenn sie nur deinen starken rechten Arm sehen, dann trauen sie sich schon nichts mehr tun. Wenn sie nur die Muskeln sehen, dann verschlagt es ihnen die Rede. Der Herr ist für immer König. Ich lese das vor. In deiner Gnade hast du geleitet das Volk, das du erlöst. Hast es durch deine Stärke geführt zu deiner heiligen Wohnung. Es hörten's die Völker, sie bebten. Angst ergriff Philistäas Bewohner. Da wurden bestürzt die Fürsten Edoms, die gewaltigen Moabs. Das sind alles so Völker, die da in der Gegend leben, wo die Israeliten dann hingehen werden. Zittern ergriff sie, es verzagten alle Bewohner Kanaans. Es überfiel sie Schrecken und Furcht vor der Größe deines Arms, wurden sie stumm. Wie ein Stein, während hindurchzog dein Volk, o Herr, während hindurchzog das Volk, das du erworben. Du wirst sie bringen und pflanzen auf dem Berg deines Erbteils, die Städte, die du, o Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, das Heiligtum, Herr, das deine Hände bereitet haben. Der Herr ist König auf immer und ewig. Mose schaut jetzt so in die Zukunft wie ein Prophet auf den weiteren Weg. Und da sind starke und gefährliche Völker. Aber er weiß, dass das für Gott kein Problem ist. Gott muss ihnen nur einmal seinen Oberarm zeigen und dann sind die wieder still. Weil er so einen starken Arm hat, wie es da steht, wörtlich. Da waren sie stumm wieder wie ein Stein. Da ist wieder mal ein Stein, Vers 16. Ja, aber wenn du da die Bibel weiterliest, dann merkst du, diese Völker, die waren keineswegs so verzagt. Okay, 40 Jahre später haben die Bewohner von Kanaan immer noch über den Exodus geredet und sich schon ein bisschen gefürchtet. Aber Moab und Edom, wie es da beschrieben wird, die haben sie nicht einfach so durchgewunken. Das war überhaupt nicht so. Ich glaube, dass Mose weiterschaut als nur 40 Jahre in die Zukunft zu der Landnahme, wie man das nennt, unter Josua. Ich glaube, Mose schaut bis David, denn er hat diese Völker besiegt. Und ich glaube, dass er durch David noch weiterschaut auf einen König, der für immer regiert. Vers 18. Der Herr ist König auf immer und ewig. Gott hat die Zukunft im Griff. Er hat die Israeliten erworben, steht in Vers 16, und jetzt passt er auch auf sie auf. Er ist treu und liebevoll, steht in Vers 13. Dieses Wort Gnade hier bedeutet seine treue Liebe. Er ist treu und liebevoll. Und er bringt sie an sein Ziel. Er hält Wort. Er bringt sie durch alle Probleme, die in der Zukunft oder in der Gegenwart auf sie warten, bringt er sie durch an sein Ziel. Zu sich selber bringt er sie. Die Hand der Feinde, schau dir nochmal Vers 9 an, die Hand der Feinde will sie ermorden. Und was machen jetzt die Hände Gottes? In Vers 17, die Hände Gottes, die bauen eine Wohnung. Die Hände Gottes, die pflanzen dieses zarte Pflänzchen in seiner Wohnung, damit es so richtig aufblühen kann. Und mit der anderen Hand kämpft er gegen die Feinde. Er passt auf sie und er kämpft für sie mit seinen Händen. Seine beiden Hände arbeiten für seine Leute. Wie du dein Volk regierst, wie du den Feind besiegst, zu dir will ich singen. Ich hoffe, du sagst es innerlich auch jetzt. Und so jubeln sie. Das jubeln die Israeliten zum Herrn, aber eben wie machen sie es? Wie jubeln sie? Das schauen wir uns jetzt auch noch an, wie die Israeliten jubeln. Vers 19 erinnert uns an den Anlass, Gott hat etwas Gewaltiges getan. Und dann in Vers 20 und 21, da sehen wir, dass nicht nur die Männer gesungen haben, die Frauen waren auch mit dabei. Und die Prophetin Miriam, Aarons Schwester, nahm das Tamburin in ihre Hand und alle Frauen zogen aus hinter ihr her mit Tamburinen. Das sind so einhändige Trommeln. Und in Reigentänzen. Und Miriam sang ihnen zu, singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, Pferd und Wagen warf er ins Meer. Das ist wieder Vers 1, was sie da singen. Sie jubeln gemeinsam, Männer und Frauen. Und sie jubeln zum Herrn mit Gesang, mit Musik, mit Tanz. Total kreativ, total begeistert. Wie kann man das so gut vorstellen, so lebendig vorstellen, wie begeistert die sind. Wie die alle singen und tanzen und jubeln und lachen und sich freuen und dankbar sind. An diesem Tag da am Roten Meer. Gott hat uns auch zu solchen Jublerinnen und Jublern gemacht. Deswegen jubeln wir begeistert zum Herrn. Dafür sind wir geschaffen worden. Ohne Jubelgesänge geht es nicht. Es muss gesungen werden. Es muss getanzt werden. Es muss gespielt werden. Und das erleben wir immer wieder. Wie wunderbar das ist, gemeinsam den Herrn zu loben, oder? Lautes Mitsingen ist so wunderbar. Lukas und ich waren ja vor einiger Zeit, ich weiß schon gar nicht mehr genau, was das war, es ist noch nicht so lange her, eine Woche, waren wir gemeinsam auf einer Konferenz mit 115 Menschen. Sehr viele von ihnen waren Männer und es waren viele von ihnen so Predigertypen. Und das ist gigantisch, wenn man in einem Raum ist mit 100 Männern, die laut singen. Das ist so super. Lautes Mitsingen ist echt wunderbar. Zu Hause, im Gottesdienst, im Bus, wenn es passt. Lautes Mitsingen, das schert sich nicht darum, was andere denken. Lautes Mitsingen konzentriert sich auf das Wesentliche. Auf unseren bejubelnswerten Herrn. Der ängstliche Sänger, der schaut auf sich selbst. Was denken die anderen Leute von mir oder was denken die anderen Leute von uns? Der unzufriedene Sänger, der schaut auch auf sich selbst, auf seinen Musikgeschmack, seine Expertise, schaut der unzufriedene Sänger. Der laute Sänger, der schaut hoffentlich auf den Herrn. Denk mal drüber nach. Es muss gesungen werden. Und die Israeliten, die jubeln da voller Wahrheit. Mit vielen Worten oder mit wenigen, so wie Miriam in Vers 21. Miriam nimmt ein Wort von Mose, Vers 1. Und das singen sie dann wie einen Refrain, glaube ich. Und das ist auch ein Tipp für uns. Es wäre so super, wenn unser Jubel auch Worte Gottes aufnimmt. Irgendwie auf die Worte des Herrn zurückgeht. Wenn unser Jubel voll ist mit biblischer Wahrheit. Wichtig ist nicht viele Worte oder wenige Worte. Wichtig ist wahre Worte. So, und wie geht jetzt da die Melodie von dem Lied? Keine Ahnung. Die Musik ist uns nicht überliefert worden. Da haben wir anscheinend Freiheit. Und in unserer Gemeinde haben wir ausgemacht, dass die Expertinnen und Experten vom Musikteam uns in diese Freiheit führen. Also jubeln wir über den Herrn und lass nicht deinen Jubel über Gottes Schönheit, über seine Größe, seine Kraft, seine Liebe, seine Vergebung, lass nicht deinen Jubel über das absinken wie einen Stein, sondern lass das andere absinken. Die Angst, die Unzufriedenheit, die kann versinken wie Blei. Jubeln wir zum Herrn und konzentrieren wir uns dabei auf das Wesentliche. Es ist richtig, Gott zuzujubeln. Es ist richtig, mehr über ihn zu singen und zu denken und zu reden als über uns. Es ist richtig, über seine Wunder zu jubeln. Das, was er früher getan hat, in der Geschichte, in der Bibel, in deiner persönlichen Geschichte früher und das, was er jetzt tut, heute. Es ist richtig, über seine Gerechtigkeit zu jubeln, seine Treue und seine Liebe, seine Gnade, dass er Menschen in seine Nähe pflanzt und für immer als ein guter König regiert. Ich glaube, dass Gott Jubel weckt. Möchtest du da mitjubeln, wenn du darüber nachdenkst? Ist das auch dein Lied? Und ist es auch morgen am Montag noch dein Lied? Konzentriere dich auf Jesus, auch morgen. Er weckt Jubel. Aber ich glaube, er macht auch Angst. Er besiegt seine Feinde, haben wir gesehen, wie die Israeliten darüber jubeln, dass er seine Feinde besiegt. Er hat einen weißglühenden Zorn gegen das Böse. Und er hat sich da nicht geändert. Das wäre ja furchtbar, wenn Gott auf einmal sagen würde, ist ja nicht so schlimm. Ist ja nicht so schlimm über das Böse auf der Welt. Nein, er hat sich nicht geändert und das macht natürlich auch Angst, glaube ich. Du kannst dich fragen, bin ich sein Feind? Seine Feindschaft gegen das Böse ist immer noch gleich. Gleich stark, gleich heftig. Und in mir steckt genug Böses drin. Es blitzt immer wieder auf. Ich verletze Menschen. Glaub nicht, dass ich immer schuld dran bin, aber manchmal schon. Und vielleicht sind wir gerade in einem Raum voller Menschen, die so ähnlich sind wie ich. Und da ist es so, entweder ich oder meine Schuld werden versinken wie Blei, wie ein Stein. Entweder ich oder meine Schuld werden untergehen und verglühen. Ich glaube, das macht Angst. Und für diese Angst ist Jesus die Lösung. Er ist die Lösung. Er hat seine Hände auch für mich eingesetzt. Gott sei Dank. Und auch für dich. Er hat sie am Kreuz ausgestreckt. Und am Kreuz hat er meine Schuld auf sich genommen. Wegen meiner Schuld ist er untergegangen wie ein Stein und wie Blei und im schwarzen Loch des Todes verschwunden. Das hat er für mich getan und für dich. Es gibt echte Vergebung. Wenn wir beten im Vaterunser, vergib mir meine Schuld, vergib uns meine Schuld, so wie ich meinen Schuldigern vergebe. Wenn wir das beten, dann vergibt er wirklich. Das ist weg. Geht unter wie Blei und taucht nicht mehr auf. Fängt nicht plötzlich wieder an zum Schwingen. Das ist weg. Gott vergibt. Das ist so super. Fangst du da nicht auch innerlich an zu jubeln? Jesus ist aber nicht nur verschwunden im tot, er ist auch wieder aufgetaucht. Gott sei Dank, der taucht wieder auf, der Herr Jesus, unser König. Er taucht auf und er lebt, er regiert für immer. Er bietet jedem von uns an, dass er uns vergibt und erlöst. Und er pflanzt uns, auch so wie die das gesungen haben, er pflanzt uns in seinen Garten, damit wir aufblühen. Und er führt uns auch durch Probleme durch. Vielleicht fühlst du dich nicht nach Jubel. Und ich habe diese Woche mehrere Schläge in den Magen gekriegt und mich auch nicht sehr nach Jubel gefühlt. Aber wenn ich mich mit dem Herrn und seiner Wahrheit beschäftige, dann weckt er Jubel in mir. Es gibt Grund zu jubeln, jetzt, für dich und für mich. Es gibt Hoffnung, auch für aussichtslose Situationen. Denn Gott ist stark. Wenn der seinen Arm herzeigt, dann siehst du, wie stark der ist. Beten wir miteinander und danach werden wir Jubelgesänge jubeln zu ihm. Das Musikteam wird uns in mehreren Liedern leiten. Und jetzt möchte ich noch beten für uns. Herr Jesus, wir danken dir, Herr, für deinen starken Arm. Herr, mit deiner starken Rechten hast du die Israeliten rausgeholt aus Ägypten. Du hast Wunder gemacht. Herr, deine starke Hand, Vater im Himmel, hat Jesus vom Tod zurückgeholt. Und Jesus, wir danken dir, dass du deine Hände ausgebreitet hast am Kreuz, damit wir Vergebung haben können. Danke, ich möchte darüber jubeln. Danke, dass du mich frei machst von meiner Schuld. Wenn ich sie bekenne, bist du treu und gerecht und du vergibst und reinigst von jeder Missetat. Herr, wir wollen dir jetzt zujubeln. Wir wollen nicht so tun, als gäbe es keine Probleme oder die irgendwie verdrängen oder so irgendwas, sondern mit dem Ganzen kommen wir jetzt zu dir. Und ich bitte für unsere Zeit jetzt, wenn wir zu dir Lieder singen, dass wir ja, uns auf dich konzentrieren, auf das Wesentliche, dass wir zu dir singen. Denn du wächst Jubel und wir danken dir dafür. Amen.